Der Samstag war historisch. Der größte Comeback-Sieg in der Geschichte der British and Irish Lions in 137 Jahren nach 5:23 Rückstand mit so vielen Talking Points. Simon und ich haben extra unsere WhatsApp-Konversation unterbrochen, haben vor der Aufnahme des Podcasts nicht so viel über dieses Spiel geredet, weil wir unsere Körner nicht verschießen
wollten. Ich bin geflasht absolut immer noch von diesem Spiel und darüber geht's jetzt in Folge 178.
Du bist geflasht.
Ich bin geflasht.
Boah, also dieses Spiel, Simon.
Ja.
Dann darfst du mich fragen, ob ich was weiß. War, und da möchte ich dich zitieren, aus der Konversation, die wir gestern hatten, das beste Rugby-Spiel seit den Viertelfinals bei der WM 2023.
Test-Rugby auf jeden Fall. Ja. Also es gab im Club-Rugby vor dem Champions Cup, gab es
aber auf diesem ganz großen Level.
Kannst du nicht vergleichen, diese Intensität, diese Stimmung. Und was ich dich fragen wollte, ob du weißt, dass wir in dieser Folge einfach mal einen Ausreißer machen und nicht die Dauerpessimisten sind, weil ich glaube, wir sind beide richtig gut gestimmt, was Rugby gerade angeht, was dieses Niveau dieses Spiels angeht.
Also
normalerweise nörgeln wir immer rum.
Ja, ich finde, wir haben uns gebessert, auch wenn immer wieder so ein bisschen Negatives noch mitgeschwommen ist.
Kommt heute auch.
Aber ja, wobei, also das Spiel hat mich schon ein bisschen hyped.
Ja, also, auf jeden Fall. Also die Stimmung, Melbourne, MCG.
Über 90.000 Menschen, mehr als die Hälfte davon British and Irish Lions Fans.
Und ihr habt es im Kommentar gesagt, ich habe noch nie so die australische Hymne so gehört, mit so viel Herz, mit so viel Inbrunst. Also Gänsehaut bei der australischen Hymne hatte ich noch nie, aber am Samstag schon.
Und es regt sich schon wieder was auf meinen Arm. Ich habe dann ja wirklich nach der Hymne auch Manu meinen Arm gezeigt und das war nicht so, ich hatte nicht so ein bisschen Gänsehaut, sondern ich hatte so richtig diese Hügellandschaft auf den Armen. Also es war krass Gänsehaut. Das war unfassbar. Und da hast du gemerkt, was das diesen Australiern bedeutet. Und genauso ist ja dann auch, sind die ersten 30 Minuten gelaufen.
Und wie? Also die Intensität, wie die gestartet sind. Will Skelton und Rob Valentini. Man fragt sich wirklich, was hätte sein können, wenn die im ersten Test schon gespielt hätten. Oder wenn einfach generell Australien ein Vorbereitungsspiel mehr gehabt hätte. Oder wenn die Spieler für die Super Rugby Teams gespielt hätten. Einfach, um die Rivalität mit diesen Lions-Spielern noch ein bisschen krasser zu machen. Dieser erste Test war die Wallabies waren noch nicht in der Testserie angekommen. Die Lions waren halt mittendrin. Und das war echt schade, wenn man das vergleicht, die beiden Matches. Das war sowas um Welten besser. Und deswegen lieben Leute die Lions Tour, deswegen lieben wir die Lions Tour, wegen Spielen wie diesem zweiten Test.
Ja.
Wow. Am Ende, auch da, Vergleich zum Viertelfinal oder zu den beiden krassen Viertelfinalspielen der WM in Paris. Das war ja Irland gegen Neuseeland und Frankreich gegen Südafrika, die beide so bombastisch waren. Aber beide den falschen Sieger am Ende hatten, so aus der wirklich neutralen Sicht, sagen wir mal. Man hat sich ja gewünscht, dass die europäischen Teams mal durchkommen.
Dabei bleibt, dass Irland mit der goldenen Generation mal durchkommt.
Und mit diesem Zombie und allem.
Ja.
Und jetzt wirklich, man wollte einfach nur, dass die Wallabies gewinnen, damit es nochmal so ein intensives Spiel gibt, dass es nochmal in Test 3 um alles geht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der Test 3 wird es nochmal richtig in sich haben. Die Wallabies sind dermaßen jetzt angefressen von diesem Spiel, das sie aus der Hand gegeben haben. Ob die Lions nochmal auf dieses emotionale Hochkommen?
Ich bin halt vor allem super gespannt, aber das ist dann ein anderes Thema. Wie die Herangehensweise ist. Ich weiß nicht, ob Andy Farrell nochmal wirklich die Top-Mannschaft auswählt, jetzt wo die Serie gewonnen ist, oder ob er vielleicht ein paar Geschenke verteilt. Ne, hatten wir schon mal gesagt, dass, keine Ahnung, Scott Cummings seinen Einsatz kriegt, dass ein Ben White seinen Einsatz kriegt. Das macht die Lions ja nicht unbedingt direkt schlechter, aber who knows, dass vielleicht Tom Curry, dessen Körper bald wieder auseinanderfällt, rausgeht und Van der Vlie reinkommt. Das sind alles Top-Spieler. Die Frage, was macht Australien? Spielen Skelton, Valentini nochmal, die offensichtlich nicht bei 100% waren, in einem Spiel, wo es nicht mehr um einen Seriensieg geht. Es wird ein gutes Spiel, da bin ich mir ziemlich sicher.
Also wenn sie die nicht spielen, dann also würde ich aus Lions Sicht wirklich mich fragen, ob man nochmal nach Australien fährt. Also wenn du diese Serie jetzt so aufgibst aus Wallabies Sicht, das können sie nicht bringen. Und auch so wie Joe Schmidt gesprochen hat und wie das Wallabies Camp sich geäußert hat, was ein bisschen schade ist, aber sie benutzen diese Lions-Serie auch ein bisschen als Vorbereitung für ein Rugby Championship, weil sie ja als nächstes die Springboks vor der Brust haben. Und ich glaube, da brauchst du nochmal den richtigen Härtetest davor, da willst du dich nochmal steigern und da musst du, also Skelton braucht noch ein Spiel für die Härte und für die Fitness, Valentini auch, das ist viel wert, die jetzt nochmal spielen zu lassen.
Ja, vor allem, weil Rugby Championship ist ja gar nicht mehr so lang hin, ne? Ich habe jetzt kürzlich mal meinen Rugby-Kalender geupdatet, das sind halt einfach nach dem Test ist ein Wochenende frei und dann geht Rugby Championship los.
Ja.
Also steht wirklich vor der Tür.
Ja, ist ja auch schon später, normalerweise starten die schon im Juli, also das ist wegen der Lions-Tour ein bisschen nach hinten geschoben, aber ja, da wird die Kadertiefe der Wallabies nochmal echt getestet jetzt diesen Sommer.
Ja, krass. So, dann lass uns jetzt mal in dieses Spiel reingehen. Ich weiß gar nicht, womit man anfängt, womit man aufhört.
Wollen wir es irgendwie chronologisch probieren?
Probieren wir es, ja.
Also anfangen, und wir hatten letzte Woche über die Spielmacherpaarungen gesprochen und da muss man echt sagen, Hut ab vor Jake Gordon und Tom Liner, wie die vor allem diese Anfangsphase die Bedingungen gespielt haben.
Habe ich jemals Jake Gordon angezweifelt?
Ich
kann mich nicht erinnern.
Die Kicks von Liner auch, der schön immer so den Ball flach gehalten hat, darauf gesetzt hat, dass der Boden rutschig ist, 50-22, also da hat Keenan den Ball selber rausgetragen, aber es wäre ein 50-22 gewesen und solche Kicks, das haben die richtig gut gemacht und dann halt die Durchbruchsstärke von Valentini und von Skelton über die Gainline drüber gegangen. Ich hatte das Gefühl, dass Piardi ihnen in den ersten 30 Minuten noch sehr flat durchgehen lassen bei eigenem Ball an den Breakdowns. Also sind die Spieler wirklich, also das hat er angefangen dann kurz vor Ende der ersten Hälfte krass zu bestrafen, wenn Leute von der Seite reinkamen oder über den Ruck hinweg gecleant haben. Das hat er in der Anfangsphase gar nicht gepfiffen. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil die Wallabies wirklich beim eigenen Ball überall reingeflogen sind. Allerdings, wenn du eh über die Gainline gehst und eben nach vorne in der Vorwärtsbewegung bist, wird es dir seltener gepfiffen, weil du ja eh dominant bist in den Kontaktsituationen. Ja. Und als das nachgelassen hat, als Skelton und Valentini nicht mehr so fit waren und sie nicht mehr die ganze Gainline hatten und dann weiterhin von der Seite gekommen sind oder nicht auf dem Bein geblieben sind, wurden sie dafür bestraft. Aber dieser Ruckspeed, den sie hatten, wie sie da auch spielen konnten und die Lines kamen nicht hinterher.
Ja, also das war ja komplett Spiegelbild oder umgedreht vom ersten Test. Diesmal sind die Lions nicht mit der Intensität der Wallabies klargekommen. Die Wallabies haben das Spiel kontrolliert, die haben ihm den Stempel aufgedrückt, die haben das Tempo bestimmt.
Dumme Penalties von den Lions, also ja. Curry, Itoje und einmal Bundiaki, wirklich richtig unnötige Aktionen. Gelbe Karte für Freeman war dann auch eine Anhäufung der verschiedenen Vergehen abseits, weil sie halt einfach nicht hinterhergekommen sind. Haben vielleicht wirklich die Wallabies unterschätzt, auch wenn du das niemals hören würdest von denen, aber alleine, dass sie nicht die 3 Punkte am Anfang genommen haben. Wallabies zweimal zu den Stangen gekriegt und Lions immer wieder zur Gasse und haben auch im Endeffekt den Versuch gelegt, aber das hat dir gezeigt, dass die damit gerechnet haben, hier wieder hoch zu punkten, viele Punkte zu machen und das Spiel irgendwann zu dominieren.
Ja.
Und das kam erstmal gar nicht so.
Genau, 6-0 Führung für die Wallabies, 2 Straftritte von Tom Liner und dann der erste große Talking Point im Spiel.
Stimmt.
Der Versuch von Dan Sheehan, an der 5-Meter-Linie angespielt und dann ins Malfeld reingesprungen. Das ist ganz spannend, weil diese ganzen Talking Points, wir waren ja selber im Kommentar dann auch nicht so sicher. Was ist denn jetzt die richtige Entscheidung?
Und ich finde, ihr habt das perfekt transparent eigentlich rübergebracht und vor allem habt ihr euch nicht, wie wir damals bei der WM immer noch festgelegt, das muss so sein, dann macht's der Schiedsrichter anders.
Ja, ja.
Sondern ihr habt die Möglichkeiten erklärt und im Endeffekt fand ich das alles
plausibel. Und es ist ja auch so, es gibt nicht die richtige Entscheidung tatsächlich zu diesem Ding. Habe ich mir dann auch erklären lassen. Ich habe ja, wie gesagt, mit mehreren Schiedsrichtern gesprochen. Es ist halt einfach so, dass im Rugby ganz viele Dinge Auslegungssache des Schiedsrichters sind. Interpretation des Schiedsrichters. Und hier musst du jetzt hingehen und sagen, ist es ein Sprung, um einen Tackle zu vermeiden, oder ist es ein, sagen wir mal, Hechtsprung, abtauchen, diven ins Malfeld, um den Versuch zu legen? Ganz kurz erklärt, weil wir hatten das, war das während der Six Nations, war das Blair Murray von Wales oder so, der das rechte Bein so kurz angezogen hat und dadurch so einen Sprung gemacht hat und wirklich am Tackle vorbeigesprungen ist und deswegen wurde ein Versuch zurückgenommen. Das ist nicht erlaubt, weil es einfach wahnsinnig gefährlich ist in Hinsicht Knie gegen Kopf oder ähnlichem. Du darfst nicht über einen Tackle springen, aber du darfst ins Malfeld springen. Wir sehen ja diese Superman-Finishes oder Wings, die das wirklich üben, abzuspringen auf einem Bein, den Körper übers Aus zu drehen, den Ball dann aber noch auf den Boden abzudrücken und so weiter und so fort. Und in diesem Fall, also ich würde das nicht entscheiden wollen übrigens. Ich hätte auch im Nachgang, ich habe es mir noch tausendmal angeschaut, ich hätte beide Entscheidungen verstanden. So, aber für mich ist es schon schlüssig, dass er in diesem Fall divet und nicht über die, also er springt natürlich, wenn man sich die Bilder über die Tackles, weil es heutzutage üblich ist, dass beide Tackle extrem tief gehen bei so einem 5-Meter-Ding. Aber es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie wie so ein Hürdenläufer da drüber springt, sondern wirklich mit Kopf,
ja, wie Superman,
Beinen, Ball voran wirklich divet. Und dementsprechend ist es für mich plausibel, dass das Ding durchgeht.
Ja, die Lions haben auch einen Versuch kassiert ähnlich. Also das sieht man öfters, dass Leute übers Ruck hechten. Und ich weiß nicht, ob es die Reds oder Waratahs waren, wo ein Spieler, ich glaube Rob Liotta war es, dann waren es die Waratahs, quasi übers Ruck oder darüber, und da war es Ellis Gent und er ist über ihn drüber gesprungen, hat den Ball abgelegt. Ähnliche Aktion. Und ich, also absolut nachvollziehbar, dass du den Versuch gibst, weil du darfst zur Tryline diven und wenn du dann auch im Malfeld landest, dann kannst du wirklich sagen, ich bin in die Tryline gedived. Ich finde allerdings, das sollte kein Versuch sein. Es ist laut Regelwerk ein Versuch. Ich finde aber, es sollte kein Versuch sein. Der Unterschied ist, wenn du auf der Ecke diese Finishes hast, da kommt der Spieler von der Seite und dann wird es auch toleriert, wenn er dich ins Aus drückt und nicht mit den Armen rappt, sondern dich schubst, was ja auch im Spiel eigentlich nicht so erlaubt ist. Das ist so einfach so eine Situation, diese Finishes auf der Ecke, wo man da auf diese Aktion auch achtet und das gehört zum Spiel. Aber meistens kommt der Spieler auch von der Seite. Der kommt, da steht nicht vor einem. Da hechtest du. Du hattest die Aktion auch Johnny May von Panama bei den Six Nations gegen Italien, der wirklich so hoch gesprungen ist, dass der, was sollst du machen da als Gegner, weißt du? Und in dem Fall Sheehan hat halt zwei Spieler vor sich, über die er drüber springt. Ja, die gehen komplett tief von den Beinen, also die bleiben auch nicht wirklich auf den Beinen, die wollen ihn komplett choppen. Sind da auch selber schuld, dass sie nicht einfach stehen bleiben und ihn wirklich da tackeln, also da würde in sie reinhechten. Aber das ist schon ein über den Gegner drüber springen. Und also, es ist auch, also du voll dived ins Mahlfeld. Aber ich finde, dass in der Situation ist es für mich, ich auch finde, der Versuch, den Lions kassiert haben, hätte auch für mich keiner sein sollen. Wenn du neben Ruck, wenn du in der Mitte des Feldes über den Gegner drüber springst, um den Versuch zu legen, wie willst du den tackeln? Wie willst du den Sheehan da tackeln? Der ist waagrecht in der Luft. Wenn du vor ihm stehst, frontal, kannst du ihn nur am Kopf treffen. So ist der da reingehechtet. Von der Seite kannst du da nichts machen, weil er schon da reinspringt. Und wenn du vor ihm bist und zu tief gehen willst, springt er über dich drüber. Kannst du eigentlich nicht verteidigen. In dem Fall war sicher überlegt, also der hat es vorgehabt. Das haben sie sich angeschaut, tappen und die werden tief gehen, dann springst du drüber. Aber werden die sich wirklich so überlegt haben?
Mit Sicherheit.
Aber ich finde, das sollte kein Versuch sein, weil es für mich persönlich ist das wirklich ein mehr über den Gegner drüber springen als ins Malfeld reindiven.
Also, wie gesagt, ich verstehe deinen Punkt. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, das ist ein Abspringen zum Diven.
Ja, absolut. Also, dass der Schiedsrichter so entschieden hat, voll okay, völlig laut Regelwerk regelkonform. Aber ich persönlich habe mit dieser Aktion ein bisschen Problem.
Mhm. Spannend, dass wir über sowas jetzt auch mal reden, nicht im Kontext der Springboks. Von dem man mal erwartet hätte. Ich bin tatsächlich trotzdem sehr gespannt, was das mit dem modernen Rugby macht. Ich kann mir vorstellen, dass wir diese Versuche, dieses Abspringen zum Diven, jetzt deutlich häufiger sehen werden und dass sich dann vielleicht World Rugby doch wieder was einfallen lassen muss, da die Regeln zu klarifizieren.
Stell dir mal vor, die Springboks machen Pick and Go, kurz vor der englischen Linie, haben jetzt ja schon mit ihrem Gassenliften im offenen Spiel angefangen, heben einen hoch und schmeißen den über die Linie.
Darf ich jemanden nach vorne schmeißen?
Okay, zeig mir die Regel, die sagt, du darfst es nicht.
Das ist ja immer das Ding. Das Schöne ist, ich habe dann einem Schiedsrichter geschrieben, so, hey, weißt du was, irgendwann sperren wir uns mal eine Woche ein, damit ich jedes Regeldetail kenne. Und dann kam als Antwort so, ey, ich bin jetzt über 10 Jahre dabei und kenne immer noch nicht alle Details. Von daher, es ist so schwierig. Also,
und trotzdem, wie schwierig es war, finde ich eigentlich, haben es die Unparteiischen am Samstag saugut gemacht.
Also auch, wenn wir jetzt vielleicht von der Chronologie weggehen.
Nein, das machen wir am Ende.
Ja, okay, lass mich trotzdem ganz kurz den Punkt vorziehen, ohne jetzt auf die... Ich fand es mega stark am Ende. Wir reden über eine Entscheidung, wo Piadi weiß, er entscheidet jetzt das Spiel.
Ja.
Egal in welche Richtung. Wenn er den Versuch durchlässt, haben die Lions gewonnen. Wenn er den Versuch nicht gibt, sondern Straftritt für die Australier, haben die Australier gewonnen. Ist einfach so. Es war bei 79:32.
Weil die Uhr weitergelaufen ist nach dem Versuch. Und ich finde, dann hättest du 1,5 Minuten zurückgehen müssen. Also der Versuch war gelegt, da waren es noch unter 78.
Wie auch immer, du weißt, wie es ist. Ja, dann lässt du dir 30 Sekunden, kickst den Ball zur Gasse. Und wenn du dann schmeißt du irgendwie eine sichere, kurze Gassenvariante. Das kriegen die hin, dass die den Ball sichern. Wie auch immer. Auf jeden Fall, die Coolness und die Sicherheit, mit der Piardi seine Entscheidung getroffen hat, die hat mich beeindruckt. Ich glaube, da wären andere Schiedsrichter so viel mehr ins Schwitzen gekommen, weil sie wussten, das entscheidet jetzt das Spiel.
Über das ganze Spiel fand ich ihn sehr souverän. Beide Kapitäne waren so was von hitzköpfig und vor allem Itoje fand ich schwierig, wie er teilweise mit dem Schiedsrichter wirklich rum in sein Gesicht geheult hat und dann auch mit Wilson, den er versucht hat wegzuschicken und wegzudrücken.
Ja, Kindergarten so ein bisschen, ja.
Ja.
They started it. Die
aber
haben angefangen.
Auch, glaube ich, ein bisschen Taktik. So, er wollte den Wilson richtig aufregen. Itoje hat ein Bombenspiel gemacht.
Ja, aber ich glaube, du tust dir damit als Mario Itoje keinen Gefallen, weil du in Zukunft von Schiedsrichtern vielleicht auch anders angesehen wirst.
Ihm geht es nicht um die Zukunft, ihm ging es um dieses eine Match mit einem anderen Schiedsrichter, also Nigel Owens oder Wayne Barnes. Ich glaube, der hätte den da richtig zurechtgewiesen.
Das ist übrigens mein einziger Kritikpunkt an Andrea Piardi. Der soll aufhören, versuchen, coole Sprüche zu drücken wie Nigel Owens, weil das passt nicht zu ihm. Es passt nicht zu ihm, sowas zu sagen wie we're playing Rugby und weiß der Geier, was er da noch gesagt hat. Also ich finde, er ist ein knochentrockener Typ und dann soll er auch so bleiben und nicht irgendwie versuchen, cool zu sein von seinen Sprüchen.
Machen auffällig viele Schiedsrichter in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob das wirklich dann auch eine Vorgabe ist von World Rugby, weil sie halt das merken, das hat mit Odens immer gut funktioniert und wollen da halt ein bisschen hipper werden, aber mich irritiert es auch. Es macht es halt nicht mehr so besonders, wenn dann ein Schiedsrichter mit so einem Spruch rauskommt.
Ja. Gut, gehen wir zurück in unsere Chronologie. Wir waren beim Dan Sheehan-Versuch, den man sicherlich weiter diskutieren kann. Am Ende steht diese Entscheidung. So, und das war's dann aber erstmal mit Lions Herrlichkeit, weil dann haben die Wallabies aufgedreht. Halleluja. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge kamen die Versuche. Ich glaube,
Erst
gelbe Karte. Nee, die gelbe Karte war die nicht im Zuge des ersten Versuchs.
Stimmt, genau. Und dann
erst Versuch gelegt.
Versuch.
Da gab es im Aufbau.
Das war James Slipper, war der erste Versuch.
Genau, James Slipper war das. Auch Wahnsinn, ne? Was für eine Geschichte. Rekordspieler von Australien. Viele haben gesagt, so, der gehört doch gar nicht mehr in den Kader, schon gar nicht als Starter. Vor Angus Bell, der ein überragender Spieler ist. Ja, doch. Slipper hat ein Wahnsinnsspiel gemacht, hat diesen Versuch gelegt.
Ja, und davor hat er auch einen verhindert. Mit diesem Tackle gegen,
Jack Conan.
Jack Conan.
Ja.
Dem er da wirklich rein nachgesprungen ist und der dann den Ball angenockt hat im Mahlfeld.
Ja, stimmt.
Das war James Slipper auch, also der hat eine Bombe in der Hälfte gespielt.
Ja. Dann kam dieser Versuch von Jake Gordon, auch Wahnsinn, dieser Sniper-Run, wo die Lions nicht gut aussahen und dann halt dieser Traumangriff da über Sualii für Tom Wright, beide zu viel Tempo. Genau das, was wir im Vorfeld auch so ein bisschen besprochen hatten, wenn du schaffst, genau diesen Kanal anzugreifen mit Sualii gegen Aki, der insgesamt sicherlich kein schlechtes Spiel gemacht hat, bei dem du aber gesehen hast, bei diesen Tempoangriffen vom Gegner, das kriegt er nicht mehr gut hin. Und neben ihm, er hatte, glaube ich, Porter neben sich stehen und es war noch ein Stürmer.
Curry war auch noch dabei.
Curry war dabei weiß es gar nicht mehr.
Einer von der dritten Reihe war da und für mich war derjenige, der eigentlich noch hätte rausschieben müssen. Aki hat vielleicht zu früh geschoben. Er war aber nicht mehr Sualii war nicht mehr sein Mann. Er hatte schon einen weitergeschoben und von innen kam niemand nach.
Ja.
Ob er den Call von innen bekommen hat und dann einer zu langsam war oder ob er von sich aus selber gedriftet ist.
Aber lass uns da gar nicht die großen Fehler suchen, weil es einfach, du hast die Stärke von Sualii gesehen.
Ja. Unfassbar, da war seine 2 Millionen wert. Das war unwiderstehlich, also richtig stark.
Ja.
Kannst du mir erklären, warum Tom Wright nach außen läuft?
Guter Punkt. Er kriegt dann auch noch die von jemandem angezeigt, geht doch nach innen.
Ja, und
er war tatsächlich nicht mehr einzufangen. Ja.
Und die Erhöhung geht vorbei.
Ja. Ja, das sind die kleinen Feinheiten im Spiel, ne?
Ja.
Das sind die kleinen Feinheiten im Spiel.
Diese 2 Punkte hätten ihnen gut getan. Also die Führung war, also das 23-5 waren sie vorne. Und für mich gab es einen entscheidenden Moment, wo sich das Spiel gedreht hat. Und es war leider ein Fehler von Tom Leiner unterm hohen Ball. Es war ein Boxkick und er hatte eigentlich kein, es war kein Contest, es war niemand in der Luft mit ihm, aber...
Es war, glaube ich, James Lowe war nah dran, aber er hatte nicht so diesen ultimativen Druck, das habe ich mir auch gedacht.
Vielleicht
also
war das noch, er hatte noch Tom Curry vom Wochenende davor im Kopf, so der ihn in der Luft erwischt hat, was auch safe ein Penalty eigentlich gewesen wäre oder sogar gelbe Karte.
Ja.
Der hat diesen Ball fallen lassen und danach ist Tom Liner verschwunden und danach haben die Lions direkt auch noch zwei Versuche gelegt vor der Halbzeitpause.
Da, für mich war der Knackpunkt, wie billig sie diese Versuche bekommen haben. Also das war jetzt irgendwie keine wahnsinnige Brillanz, die die Lions da an den Tag gelegt haben. Irgendwie sind die Wallabies, wie du sagst, kurz verschwunden. Diese letzten 8 oder 10 Minuten vor der Pause und haben viel zu einfach diese zwei Versuche hergegeben. Die haben dieses Spiel so krass dominiert. Ich weiß nicht, ob da schon irgendwie so ein leichter Einbruch da war in Sachen Fitness oder so. Vielleicht war es zu viel die ersten 30 Minuten, was sie rausgehauen haben. Aber diese Versuche, die die Lions da gelegt haben, ich will den Lions da gar nichts wegnehmen. Das musst du ja auch erstmal schaffen. Ich meine, am Ende steht wirklich der größte Comeback-Sieg in der 137-jährigen Geschichte der British and Irish Lions. Die sind mal bei einem Spiel gegen Canberra oder sowas, gegen die Brumbies, also in Canberra gegen die Brumbies von einem 0 zu 14 zurückgekommen und haben diesmal 18 Punkte Rückstand aufgeholt. Hut ab, wirklich Hut ab. Aber diese zwei Versuche, die die Lions da bekommen haben, das war mir zu einfach weggegeben.
Also der Tom Curry-Versuch war stark rausgespielt. Also das ist das, was die Lions geschafft haben, was die Wallabies nicht hatten. Wirklich dieses Phasenspiel von Seite zu Seite mit richtiger Struktur, Finn Russell in der Mitte und das bei diesen Bedingungen. Es muss ich auch mal überlegen, was für Skills da gezeigt wurden im strömenden Regen und wie die Lions da den Ball raus auf Curry bekommen haben, war stark. Es ist aber zu einfach, dass Curry da mit einem Sidestep da so einfach durchkommt, genauso wie Tyke Byrne in der zweiten Hälfte auf der anderen Seite. Fast der gleiche Versuch, so ungefähr. Zu einfach, also starke Spieler, unglaublich. Dritte Reihe mit so einem Step dann auch noch dann über die Linie. Aber als Verteidigung, da musst du mehr machen. Also da auf der Ecke, das hätten sie besser verteidigen sollen.
Ich finde, im Lead-Up hätten sie schon besser verteidigen müssen. Da hat mir die Intensität gefehlt, die so da war. Deswegen sage ich, also irgendwie wirkte das wie so ein kleiner Einbruch schon.
Ja, vielleicht waren sie sich da auch so ein bisschen sicher, dachten, jetzt wird nur noch gezockt. Also zu dem 23 zu 5, zu dem Zeitpunkt dachte ich, boah, das könnten 50 werden, so wie es gerade läuft. Und dann, ja, sie haben es den Lions zu einfach gemacht. Der zweite, also Hugh Jones, tankt sich dagegen drei, also wieder stark von Hugh Jones, aber drei Leute und das war in der Mitte des Feldes. Ja. Die kommen von allen Seiten. Sorry, die musst du stoppen.
Absolut. Absolut. Und zur Not muss halt einer auf den Ball gehen, mal irgendwie, ne? Also, wie gesagt, das und dann, wenn ich mich recht erinnere, ist die zweite Hälfte mit 3 Punkten für Australien wieder losgegangen.
Genau, und die haben
halt auf 26-5 weg.
Die haben halt in den letzten, dann waren es 26, 17,
es kamen ja die zwei Versuche, genau.
Es war, ich glaube
26-17 zur Pause und dann, 23-17 zur Pause, sowas, dann sind sie auf 26-17 nochmal weg und das war's dann mit Wallabies-Punkten.
Und ich finde, einen Unterschied, den man doch bei den Spielmachern gesehen hat, also Gibson Park und Russell hatten nicht ihr bestes Spiel, beide nicht so spritzig wie gewohnt, und haben Fehler gemacht, also direkt ins Ausgekickt, super, beide mal Ball ins Ausgekickt. Aber wie sie die abgestellt haben und dann, also Finn Russell macht einen Fehler und dann seine ersten 2, 3 Ankicks waren ja so perfekt.
Haben wir gesehen, 80 Minuten durchgezogen, die beiden.
Ja, also und Gibson Park auch, der hat Fehler gemacht, war nicht so offensiv wie sonst, hat sich ein paar Mal auch einfangen lassen. Aber wie er dann die Spelle schnell rausgespielt hat, seine Mitspieler kennt. Für den Burn-Versuch gibt er James Lowe den Ball, obwohl sie zwei Angriffe gegen drei Verteidiger spielen. Er weiß, er vertraut ihm, gibt den Ball schnell. Hugo Keenan auch Burn 2 gegen 2 außen, früh den Ball gegeben und Gibson Park und Russell einfach mit ihrer Erfahrung und mit dem Fehler abschütteln können, haben für mich da auch wieder das Spiel entschieden im Vergleich zu Tom Liner, der nach seinem Einfehler verschwunden ist. Der hat noch 2 gute Kicks gemacht in der zweiten Hälfte, aber so das Spiel geleitet, also die Wallabies hatten ja gar keine Struktur mehr im Angriff.
Ja, und für mich auch eine Geschichte des Spiels, Spieler, von denen natürlich extrem viel erwartet worden war nach dem ersten Spiel, Tom Curry, Tyke Byrne, die da so überragend waren, die waren ja gar nicht präsent am Anfang dieses Spiels. Die sind auch nicht mitgekommen. So,
aber sind dann, gewachsen über dann,
Spiel. Sind gewachsen über Spiel, legen beide einen Versuch, beide wirklich stark gefinished.
Tom Currys letzte Aktion im Spiel war das, wo er Sueli von hinten getackelt hat, wo die den riesen Durchbruch hatten und im Endeffekt den Versuch legen müssen.
Wird natürlich krass abgefeiert, ist natürlich auch eine dankbare Situation von Tom Curry. Es ist diese einzige Möglichkeit im Spiel, wo du einen Spieler wirklich außerhalb seines Sichtfelds von hinten tackeln kannst.
Ja, aber weil er so hart nach hinten
arbeitet. Ja, weil er hart nach hinten arbeitet, keine Frage.
Durchbruch von, also, und da musst du rankommen. Also niemand anders war da. Wenn Tom Curry das Tackle nicht macht und Sueli den Ball los wird, haben sie draußen 4 gegen 1.
Absolut, wenn der den Pass anbringt, dann ist es ein Versuch. Wenn er den Ball festhält, ist es auch eine Riesenchance auf einen Versuch, weil ich weiß nicht, ob die Lions sich da so schnell nach hinten sortieren, dass sie das verteidigt kriegen. War sicherlich einer der Key-Momente im Spiel, gar keine Frage.
Ja.
Und dann dieses krasse Finish.
Ja, also davor sogar noch, also ihr habt es im Kommentar auch perfekt schon früh angesprochen, weil die Wallabies auch früh gewechselt haben, dass die Bank nochmal einen Unterschied machen wird. Und was die Spieler, die Lions reingebracht haben, eigentlich genauso wie wir es auch letzte Woche im Podcast besprochen haben, das waren Spieler, die da nochmal richtige Physis reingebracht haben, mehr Kontrolle in so ein wirklich hartes, emotionales Spiel am Ende. Das sind genau die Spiele, die du willst. Und James Ryan war genau der richtige Mann für dieses Spiel.
Der hatte gute Aktionen.
Unfassbar. Gensch und Stewart waren für mich in die letzten 30 Minuten fast die besten Spieler. Also Will Stewart hatte diese eine Double Roll, ansonsten wäre der für mich mehr ein Match gewesen. Mhm. Weil Gensch hat in den Scrums ein bisschen Probleme gehabt. Und Stewart hat aber dominiert auf der anderen Seite und hatte dann auch 2, 3 Durchbrüche mit Ball in der Hand und so. Also das hast du schon gemerkt. Also.
Ja, das ist natürlich schon der große Vorteil, würde ich sagen, der British and Irish Lions, dass du aus 4 Nationen, also gerade auf der Position erste Reihe, finde ich, dass du aus 4 Nationen die Besten zusammenrufen kannst und die dann nochmal auf so einer Tour einen Konkurrenzkampf untereinander haben. Es ist viel schwieriger als einzelne Nation so viele gute erste Reihe Spieler zu haben, dass du wirklich diese krasse Tiefe hast.
Ja.
Also das hat man, finde ich, gemerkt. Also Gensch, Stewart und Kelleher von der Bank zu bringen, ja, holy. Also, Wahnsinn.
Und dann trotzdem, wie die Wallabies es geschafft haben, diese letzte Viertelstunde zu überleben bis zur letzten Aktion.
Immer wieder mit Turnovern kurz vor der Mahllinie.
Tizano war so stark. Und ja, am Ende gab es eine Aktion. Ich finde, du hast es bereits über Rugby Daily perfekt analysiert. Aber mach's doch nochmal für einen Podcast für Leute, die nicht dir folgen auf Rugby Daily. Folgt auf jeden Fall Rugby Daily.
Genau, folgt Rugby Daily. Ich habe da nämlich eine neue Möglichkeit gefunden, echt coolen Content zu machen mit wirklich auch Spielbildern und dann drauf zu erklären. Also das Spannende ist ja auch da, ich würde auch jetzt im Nachhinein, auch wenn ich gleich die Erklärung dafür liefere, warum die Entscheidung richtig ist, ich würde auch die Entscheidung in die andere Richtung verstehen. Es ist wieder so, wie bei diesem Sheehan-Call, ich könnte gegen beide Entscheidungen eigentlich wenig sagen. So.
Ja.
Und je öfter man sich das jetzt natürlich anschaut, je öfter man die ganz langsamen Zeitlupen sieht, wird man immer Argumente dagegen finden, warum jetzt so entschieden wurde. Aber es ist einfach so, es ist ein dynamischer Breakdown. Beide Spieler kommen sehr, sehr gleichzeitig an. Das sieht dann in den Zeitlupen auch wieder ein bisschen anders aus.
Alles in Echtzeit schauen.
Alles in Echtzeit mal anschauen. Und dann ist natürlich der Kritikpunkt, dass Morgan da den Nackenbereich trifft von hinten. Aber Jack Morgan geht, also viel tiefer kannst du in einen Ruck nicht mehr reingehen. Er macht diese Rap-Bewegung so und jetzt kommen natürlich, und das sind einfach alles, was dafür spricht, dass diese Entscheidung so steht, wie sie steht. Jetzt wird dagegen angeführt, aber Jack Morgan erhält doch gar nicht sein eigenes Körpergewicht, auch mit dem zweiten Unterstützungsspieler, der kommt. Du musst übrigens dein Körpergewicht nicht halten, wenn du einen Spieler aus dem Ruck rauscleanst.
Genau,
und das macht er.
Gegner binden, ja.
Das musst du nicht. Dann darfst du auf den Boden fallen. Und dass der dahinter dann vielleicht auch noch mit drüber fällt, der ist halt auch gebunden dann an ihm.
Siehst du in jedem zweiten Ruck im Spiel.
So. Was haben wir noch? Dass Morgan zu spät kommt und der andere schon die Hände am Ball hat. Ja, in der allerlangsamsten Zeitlupe sieht es vielleicht so aus. Aber im Real sieht es übrigens nicht so aus. Und dieser Kontakt mit dem Nackenbereich, also da müssen wir dann ja wirklich sagen, dann kannst du so eine Situation eigentlich fast nicht mehr retten.
Du darfst ja auch, genau, darfst keine Cockroach mehr machen. Du könntest den eigentlich nur von oben um den Oberkörper fassen und versuchen hochzuheben, aber dann hat er die Hände am Ball.
Schon lange am Ball.
Eben, also
so, und wenn man es jetzt ganz genau nimmt, hatte ich dir auch geschrieben, ne, es gibt offiziell die Regel,
yes,
die dann gegen Tizzano anzuwenden ist, der Kopf darf nicht niedriger sein als die eigene Hüfte. Das wird im internationalen Rugby niemals gepfiffen, weil dann müsstest du wahrscheinlich jedes Ruck im Spiel abpfeifen gegen die verteidigende Tackler, Mannschaft. Ja. Das wäre ein Freekick übrigens, kein Straftritt. In dem Fall ja egal, aber das kann man dann wieder gegen ihn legen. Aber da merkt man halt, was da drin steckt. Und dann kommen ja auch immer die Leute und sagen, in der 5. Minute wäre das safe ein Penalty für Australien gewesen.
Weiß ich nicht.
Glaube ich auch nicht. Ich habe dann auch mal nachgefragt bei den Schiedsrichtern, was machen wir denn aus der Theatralik
von Tizzano? Genau, also in der 5. Minute hält sich Tizzano, glaube ich, nicht den Kopf und dann wird sich das auch gar nicht angeschaut, wenn er sich nicht den Kopf hält.
Genau, und das war dann auch das, was ich als Antwort bekommen habe. Das fließt 0,0 in die Entscheidung des Schiedsrichters ein. Also deswegen geht es jetzt nicht eher gegen Australien, weil man sagt, der ist mir zu theatralisch. Es ist nur, dadurch wird der Videoschiedsrichter eher auf die Szene aufmerksam. Wenn der jetzt einfach nach hinten fällt und ruhig ist, dann schaut sich der Videoschiedsrichter es vielleicht an, wenn er das Gefühl hatte, boah, vielleicht war das gegen den Nacken, aber vielleicht schaut er sich es auch gar nicht an. Durch diese Theatralik ist der Videoschiedsrichter auf jeden Fall auf dem Trichter, hey, das sollten wir uns nochmal anschauen. Also insofern kann man da wenig gegen sagen, was Tizzano gemacht hat, aber es hat keinen Einfluss auf die Entscheidung des Schiedsrichters.
Also das eine Argument, was ich tatsächlich persönlich für Tizzano anerkenne, ist, auch wenn es nur eine Millisekunde war und man sieht es nur in der Slow-Mo, er hat die Hände am Ball und er versucht nicht den Ball festzumachen, sondern er versucht ihn zu heben. Du siehst, er versucht den Ball zu klauen. Das ist die eine Sache, die für ihn spricht. Aber ich finde den Clear, und es gibt ja dieses, du hast den Survive the Clean-Out. Also er war nicht lang genug am Ball, dass du dann Holding-On-Penalty geben kannst. Und der Clean-Out war legal. Du hast vorhin gesagt, viel tiefer kann morgen da nicht gehen. Wenn er tiefer geht, erwischt er ihn wirklich am Kopf. Das ist die Sache, weil Tizzano so von übergebeugt ist, ist Kopf und Schulter und Oberkörper falsch rum. Eigentlich müsstest du fast höher gehen. Wollen wir dann, dass der morgen im vollen Sprint anläuft und ja, mit Rappen und allem, aber mit der Schulter schön zwischen die Schulterblätter von ihm geht und den dann so komplett, also übers Ruck faltet, das wollen wir auch nicht sehen. Das ist also, was willst du da anders machen? Und wir sprechen über den Battle of the Shoulders bei Rucks. Und wenn ein Jackler da ist, hast du das Fenster zwischen seinem Kopf, Oberkörper und dem am Boden liegenden Spieler. Das ist das Fenster, auf das du zielst. Und da hat sich Jack Morgan irgendwie reingesneakt und seine Bewegung geht nach oben. Er drivet ihn, er hebelt ihn aus. Das ist für mich perfekt, da kannst du es nicht machen. Wenn du im Training das machst und jeder Coach wird dir sagen, verdammt nochmal Weltklassearbeit.
Ja.
So eine Situation kannst du nicht besser lösen auf dem Rugbyfeld,
ja,
als Jack Morgan das getan hat. Dann, wenn du dann die Details hast, ja, Alice Gens schiebt mit Arnold und whatnot, aber das hast du im Spiel so viel. Und da habe ich einen Podcast hier, Rugby Union Weekly, ein Shoutout, genau, ja, den Nations Pod gehört. Und da hat der, ich glaube, Tom English was hat erzählt, ein Beispiel gebracht, das mir auch wieder eingefallen ist. Wir hatten eine Zeit lang diese Captain's Challenges. Die gab es in der URC, oder weiß nicht, ob noch Pro 14 war, und im Super Rugby auch. Gibt's ja jetzt dann nicht mehr. Weil was passiert ist, ist, die Kapitäne haben die quasi das ganze Spiel nicht genutzt und in den letzten Minuten des Spiels, wenn der Gegner einen Versuch gelegt hat, sofort, ich glaube, bei dem Ruck war was, weil wenn du dann den Schiedsrichter auf einen Ruck aufmerksam machst und vielleicht auch nicht genau welches, sondern sagst, in einem dieser letzten drei Rucks war da auf jeden Fall ein Off-Feed vom Gegner, wirst du wahrscheinlich eins finden.
Mit
dem ganzen Spiel. Und ja, das ist ganz gefährlich, wenn wir anfangen, dann so zu micromanagen bei solchen Aktionen, dann wird nicht der Rusty sein nächstes Video machen und dir 12 andere Breakdowns zeigen im Spiel, die ja genauso waren, nicht gepfiffen wurden.
Ja. Und wir wollen ja eigentlich auch genau dahin, dass wir eben weniger Videoschiedsrichter haben, dass wir mehr Real-Entscheidungen des Schiedsrichters haben. Und trotzdem auf der anderen Seite, du hast es ja richtig erklärt, ne? Also Tizzano, er hatte kurzzeitig die Hände am Ball. Und das ist für mich auch der Punkt. Hätte der Schiedsrichter andersrum entschieden, wäre es für mich auch fein gewesen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie ein Plädoyer dafür halte, dass das zwingend die richtige Entscheidung war. Ich sage, ich verstehe absolut die Entscheidung, die er getroffen hat. Ich finde es mega, mit welcher Coolness und Sicherheit er diese Entscheidung in der 80. Minute getroffen hat. Ich hätte aber genauso gut verstanden, wenn er gesagt hätte, oh, da sind die Hände am Ball. Meinetwegen, also wie gesagt, diesen Kontakt Richtung Nacken sehe ich jetzt auch nicht als illegal in dieser Szene, aber ich hätte es auch verstanden, wenn das andersrum gepfiffen hätte, aber das macht's ja auch so spannend.
Ich fand die Theatralik schade, und das ist gar keine Kritik an Tizano. Ich glaube, die meisten Rugby-Spieler in dieser Situation, bei diesem Spielstand, wenn sie spüren, da geht was gegen Kopf, Nacken, hätten so reagiert. Das ist einfach, wie wichtig diese Aktion war. Aber es hat diesen Moment, den Keenan-Try, so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, man konnte ihn nicht so abfeiern, wie wenn es einfach live, also bei euch, ihr beide direkt gesehen, oh, da ging was gegen den Kopf, so, das wird, und dann quasi, oh, jetzt Schreiber, das müssen wir nochmal anschauen. Im englischen Kommentar genau das gleiche, oh, Tizano, Kopf und so, hat dir so diese komplette Emotionalität, also was für ein Finish das eigentlich von Keenan war.
Ja.
Aber man dachte so, ah, das wird sich jetzt nochmal angeschaut. Ja. Man konnte nicht wirklich Keenan abfeiern.
Weil wir ja selber auch, also, ne, was du sagst, natürlich, geil wäre das gewesen, wenn es ein im ganzen Aufbau sauberer Versuch gewesen wäre und du einfach nur aus dem Sattel gegangen wärst und eskaliert wärst, weil du wusstest, so, die Lions haben das Spiel gewonnen. So wusste ja jeder Kommentator der Welt so, okay, dieses Spiel ist gerade entschieden worden, aber wir wissen nicht, in welche Richtung. Es ist gerade ein Versuch gelegt worden, der das Spiel für die Lions entschieden hat, aber wir wissen nicht, ob er steht, und wenn er zurückgenommen wird und ein Penalty in die andere Richtung geht, ist das Spiel in die andere Richtung entschieden.
Und das ist was, wo, glaube ich, wirklich World Rugby auch dran arbeiten muss, am Regel. Ich weiß nicht wie, aber es kann nicht sein, dass am Ende so eines brutalen Testmatches der Schiedsrichter entscheidet, wer gewinnt. Mit einer Entscheidung, die in beide Richtungen vertretbar wäre.
Ja.
Er kann entscheiden, wer das Spiel gewinnt. Die Spieler haben keine Einwirkung mehr.
Aber ich glaube, das kannst du fast nicht abschaffen, ne?
Vielleicht nicht. Ich würde mir wünschen, also da wurde uns echt ein genialer Moment live ein bisschen geraubt. Nicht wirklich. Also im Endeffekt die Story, Hugo Keenan, der auf der Tour, der 12 Stunden lang auf der Schüssel saß wegen Magen-Darm, der davor verletzt war, mit Leinster am Ende des UFC-Finale auch verpasst hat, dass der zurückkommt, sich in die Startformation spielt und so dermaßen performt bei den Testmatches und diesen Versuch legt, Hammer.
Ja.
So ein kleiner Typ ist, ich lieb's, Rugby, Game for All Shapes and Sizes. Ah, mega.
Ja, und was denn jetzt ausgepackt wurde, ne? Ich weiß gar nicht, hast du es gerade gesagt, mit diesem, wo er im C-Team auf der Bank saß, in der U14.
U14, ja.
Ja, ja. Und jetzt so eine große Weltkarriere hingelegt hat.
Auch durch Siebener groß geworden, und ja, das, genau, dass Irland diesen Siebener-Pathway geschlossen hat. Sind die eigentlich deppert? Also du hast da einen der besten Spieler, den es gerade in Irland gibt, der ohne Siebener Rugby keine Chance bekommen hätte.
Ja.
Oh,
was soll man dazu noch sagen?
Ich reg mich nicht auf.
Ja, war ein geiles Spiel.
Hammer.
Jetzt kommt nochmal der dritte Test, und wie gesagt, wir glauben, dass es auch echt nochmal ein geiles Spiel wird. Auch wenn die Serie entschieden ist. Aber lassen wir mal die Serie weg. Es ist halt Lions gegen Wallabies nochmal.
Eben. Naja, also.
Und wie du sagst, es ist für die Wallabies letzte Vorbereitung auf Rugby Championship. Es ist für die Lions das letzte Spiel, das sie so zusammenspielen. Überleg mal, Tyke Furlong, der ja auch im Interview jetzt nach dem Spiel gesagt hat, so, die Lions haben so eine große Rolle in meinem Leben, in meiner Karriere gespielt. Und ich weiß, dass das hiernach vorbei ist. Ich will nicht, dass es aufhört, aber es hört auf. Das ist.
Und Farrell wird auch wahrscheinlich keine Lions mehr spielen.
Da werden sehr viele keine Lions-Tour mehr spielen. Bundy Aki ist der älteste Back in der Geschichte der Lions. Tyke Byrne wird auch keine Lions-Tour mehr spielen. Selbst Maro Itoje wird schwer haben in 4 Jahren. Also dem traue ich es vielleicht noch zu, aber da und sind
gleichzeitig
so viele.
Wie cool ist es, die Jungen, die dabei sind, die nächsten Jahre, ein Henry Pollock, ein Ollie Chessum, Dan Sheehan. Dan Sheehan wird die Lions als Kapitän anführen, bis nächstes Mal, bin ich mir fast sicher.
Mhm.
Also der ist für mich der beste Spieler auf der Tour auch. Also klar, du hast Finn Russell, du hast die ganzen Headline-Players. Aber was Dan Sheehan abreißt, auch in der Defensive, wie der die Leute umhaut, das ist unfassbar, was das für ein Spieler ist. Was der für Versuche, der Try-Maschine, Soft Skills außen, also riesiger Dan Sheehan-Fan.
Ja, ja, ganz, ganz großer Spieler.
Oh. Ja, und also ein bisschen Kritik muss man dann doch an Joe Schmidt, finde ich, oder nicht mal nur er, aber das ganze Wallaby-Setup, dass es erst im zweiten Spiel diese Performance gab, dass sie im ersten Spiel nicht da waren, in der Vorbereitung da wirklich einiges ausgelassen haben. Dieses Spiel, also diese Tour, also laut eigenen Aussagen ein bisschen so als Building-Block nutzen. Eigentlich ging es darum, alle 12 Jahre, und die haben sich so drauf gefreut, aber dann heißt es jetzt so, ja, es klingt ein bisschen nach Ausreden. Der 6-2-Split ist nicht aufgegangen, und dann auch, also dass du dann Tate McDermott auf Außen stellst,
das
und
nicht
Ben
Donaldson.
Also du hast Ben Donaldson, der Schuss spielen kann.
Hat er Donaldson überhaupt eingewechselt? Ich glaube nicht, oder?
Ich glaube fast schon.
Also ich meine, Donaldson überhaupt nicht gesehen zu haben. Was oder wenn, ist er ganz spät gekommen.
Ja.
Und was bei mir so ein bisschen die Frage aufgeworfen hat, ob der bei 100% war.
Ja, aber dann, also wenn nicht, dann wozu hast du dann einen James O'Connor nachnominiert, der die ganze Saison bei den Crusaders Bank 10 gespielt hat und damit den Titel geholt hat. Einer der besten australischen Performer im Super Rugby diese Saison war, den Titel geholt hat mit den Crusaders, genau in dieser Rolle. Bankspieler, Utility Back, aber hauptsächlich 10 Cover. Das wäre der Mann gewesen, den sie gebraucht hätten. Sorry, als Tom Liner abgebaut hat, hätten die den James O'Connor gehabt für diese zweite Hälfte, glaube ich, hätten sie diesen Vorsprung über die Zeit gebracht.
Also ich hätte ihn sehr gerne gesehen. So, jetzt schauen wir mal. Nee, Donaldson hat nicht gespielt.
Na gut, dann, also.
Der ist nicht gekommen.
Das muss mir, also, da wird es sicher einiges rauskommen in den nächsten Tagen, wenn man an die ganzen Podcasts auch so hört, vielleicht ein australischer, der Kickoffs und Kick-Ons richtig geil mit Ghetto, Mitchell und Anarchy Cooper, liebe ich diesen Podcast. Und die haben natürlich immer echt gute Einblicke auch.
Weißt du eigentlich, dass bei den Lions auch einer nicht gespielt hat?
Ja, Alex Mitchell.
Alex Mitchell ist auch nicht gekommen. Aber ja, auch genau richtig, du hast es ja eben schon ausgeführt, ne? Wie Gibson Park da hinten raus noch die Bälle da rumgefeuert hat. Ich glaube nicht, dass sie, also vielleicht hätten sie es gewonnen, aber in einem anderen Stil. Also mit Alex Mitchell hätten sie diese Angriffe so nicht mehr gefahren.
Nee, also und du musst nicht wechseln und du willst bei so einem Spiel nicht dann die eingespielte Spielmacherachse mit Gibson Park und Russell dann irgendwie brechen. Deswegen, also auch ich hätte Ben White eigentlich gerne gesehen auf der Bank, einfach weil er mit Finn Russell diese Kombination auch hat, die Blinde. Owen Farrell und Blair Kinghorn übrigens von der Bank, stark. Also du hast gemerkt mit Farrell, der hat es nicht auffällig gespielt. Der hat einmal von Wilson richtig schön Bosch kassiert, aber das Link-Play, wie die Bälle rausgekommen sind und so kleine Details, wie der Farrell den perfekten Spinpass in den Lauf von Kinghorn schickt und Kinghorn direkt in den Ball rein driften kann, schon auf die Außenschulter von Sualii. Und ein Kinghorn, der hatte 2 oder 3 solche Outside-Breaks, wo er den so viele Meter gemacht hat. Es war so stark hinten raus, was diese Hintermannschaft dann gespielt hat und wie Finn Russell einfach übers ganze Spiel cool geblieben ist. Finn Russell, Alter, freut es mich für diesen Spieler, dass er jetzt einfach auch komplett als das gesehen wird, was er ist. Ein perfekter Spielmacher, Manager auf höchstem Niveau, hat jetzt seine Titel in dieser Saison, was er als eine war, was man immer angekreidet hat. Der hat nur einmal noch die Pro 12 oder 14 oder was es war mit Glasgow gewonnen gehabt und jetzt in dieser Saison mit Bath, Challenge Cup, Premiership und jetzt noch eine Lions Tour.
Premiership Cup hat er auch noch gewonnen, also sie haben wirklich Triple geholt.
Ja,
durch den
hat er ja nicht gespielt, das ja, war Bath, aber ja, genau, also er hat wirklich sein Trophy-Kabinett richtig schön aufgebaut, ja. Das ist so.
Ja. Absolutely geil.
Was es auch nochmal wiedergeben wird diese Woche, ich bin gespannt, wer da noch spielt, ist dann dieses zweite Classics-Treffen. Die Wallabies, wie heißen sie? Legends gegen die British and Irish. Auch Legends oder so?
Ich glaube, die heißen sogar Classics. Das sind nicht
Lions. Also genau, die Wallabies Classics und British and Irish Legends, glaube ich, ja.
Okay.
Also das war ein lustiges Spiel da. Also wird gestreamt auf Rugby Pass und auch auf YouTube. Also wird auch wieder sein. Ich glaube, das ist am Donnerstag oder am Freitag ist das Spiel. Freitag, ja. Und das lohnt sich, da hinzuschauen. Also alte Legenden, die da aufeinandertreffen, aber einfach der Humor dabei, die Kommentare, die Interviews währenddessen.
Ja.
Und ja, also das ist auch Rugby-Spirit pur. Dieses eine Video, wo Curtly Beal gerade live mit dabei zugeschaltet ist und gerade Drew Mitchell sich den Hammy zerrt und er das gerade noch gecallt hat und das übelst abfeiert, dass einer seiner besten Freunde sich gerade verletzt hat.
Ja, absolut viral gegangen, mega witzig. Und wann ist das nochmal, am Dienstag oder am Mittwoch? Oder?
Das Classics-Match, ich dachte das war sowas Donnerstag oder Freitag.
Okay.
Nee? Also es ist kurz vorm Spiel, ich weiß nicht genau, aber wirst du bei Rugby Daily ja sicher dann teilen.
Mit Sicherheit.
Folgt Rugby Daily.
Mit Sicherheit. Folgt Rugby Daily. Ja. Sind wir durch oder haben wir noch was?
Ich kann wahrscheinlich noch eine Stunde über dieses Testmatch reden. Haben sicher Sachen, Details ausgelassen. Ich werde mir das Spiel jetzt noch ein drittes Mal anschauen, wenn ich nach Hause komme. Also das ist wirklich so ein Spiel, das ich mir öfters anschauen werde über die nächsten Jahre, so wie ich immer noch Viertelfinale WM die Spiele immer wieder schaue, wenn sie mir vorgeschlagen werden, schaue ich auch das ganze Spiel.
Haben noch keine Nachricht bekommen, wie die Zahlen waren, aber ich hoffe, dass die sehr gut waren, weil dieses Spiel hat viele, viele, viele Zuschauer verdient.
Ja. Und ja, werde ich dann morgen, wenn wir dann unseren Call haben, mit dran auch nochmal sagen, aber ich fand euren Kommentar bombastisch stark diesmal. Also diesmal, wie immer, aber ich fand's zu diesem Spiel passend, wie diese Stimmung rübergekommen ist, wie wir jetzt auch mittlerweile da ein bisschen die Erlaubnis haben, nicht nur zu erklären, sondern auch wirklich das Spiel so richtig zu kommentieren, wie wir es kommentieren wollen. Und das, man hat es euch so angehört, wie tief ihr drin wart und euch auch auskennt. Viele der so Thesen, die ihr aufgestellt habt, früh in der Partie, sind dann auch wahr geworden später. Und das war richtig cool. Also lohnt sich auch mal so ein Spiel einfach nur alleine zu Hause auf dem Sofa zu schauen, so wie es bei mir am Samstag war, nirgendwo im Pub oder mit Leuten irgendwie im Bier trinken.
Einfach aufmerksam voll auf jedes Detail achten.
Und das hat dann richtig Spaß gemacht, damit mit euch quasi zu sammeln. Ich habe auch die ganze Zeit in die Gruppe geschrieben und mir hat niemand geantwortet. Aber ja.
Einmal habe ich zurückgeschrieben, brutales Spiel.
Ja. hab ich gefreut.
Ja.
Aber wir kennen es ja.
Ja.
Ich spamme da oft rein in die Gruppe und denkt euch auch an das.
Eine Sache können wir vielleicht doch noch ganz kurz ansprechen, weil wir werden ja viele von euch vielleicht auch sehen können am Freitag.
Yes.
Da fahren wir nämlich in der Früh zusammen nach Dresden zu die Finals und ich werde Stadionsprecher sein. Du wirst für den MDR kommentieren, ne?
Ja.
Ist auch cool.
Die also Halbfinals, beide Männer und Frauen und dann Finals wieder jeweils auch Männer und Frauen und dann danach gibt's noch das Spiel um Platz 3, das kommentieren wir nicht mehr. Bisschen weirde Reihenfolge, aber wahrscheinlich einfach, damit man halt diese Spiele zeigen kann.
Ja.
Kurze Pause nur für die Mannschaften zwischen Halbfinale und Finale. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber ja, ist wahrscheinlich alles für Zuschauerzahlen und Übertragungszeit.
Mit Sicherheit, ja, da stecken wir ja nicht drin. Nee.
Aber ja, wird sicher cool. Ich hoffe, dass das Wetter besser wird bis dahin.
Oh ja.
Siebener Rugby sollte in der Sonne gespielt werden.
Nee, ich habe heute Morgen schon mal reingeschaut. Also es ist ja wirklich 10 Tage Vorschau, ist jeden Tag Regen und ich habe auch
in Dresden
reingeschaut. Ab dem Nachmittag ist da aktuell Regen angesagt.
Was da der Vorteil ist, ins Malfeld reinsliden. Kannst du den Jordan Conroy machen, wo du dann so einen Schwimmer machst oder so. Ich hoffe, da sehen wir ein paar schöne Try-Celebrations.
Schaut euch Jordan Conroy an vorher und überlegt euch was. Also ja, es ist aktuell gar nicht so viel Regen angesagt. Irgendwann mal so für 16, 17 Uhr, aber das wird sich ja wahrscheinlich auch nochmal drehen. Ich schätze mal, du weißt, es wird so ein Tag, wo es immer wieder nieselt und blah. Aber egal. Hauptsache, das Rugby wird gut.
Ja, Mann.
Cool! Bis dahin und nach dem nächsten Lions-Test gibt es dazu dir auch nochmal eine Folge.
Oder wir machen eine auf dem Weg, wenn wir nach Dresden fahren im Auto.
Das können wir uns auch überlegen. Wer von uns fährt eigentlich?
Flieferflug? ich kann fahren.
Okay. Ne, das können wir auch noch ausbalancieren. Ja. Wir können auch jetzt auch einfach abwechseln. Tschüss.
Ciao. Thank you.